Jesus, Name über allen Namen, haben wir gehört. Hat jemand noch eigene Namen für Jesus? Jesus, mein Freund, das ist so, was mir immer am größten ist. Immer ein Freund nach dem Herzen Gottes, das ist ein Wunsch, was ich mir habe. Sprecht, mein Friedefürst. Jesus, aber Vater.
Jesus, unser Licht.
Unser Licht.
Unser Liebe.
Also ich kannte das Lied noch gar nicht. Ich finde es toll, wenn man doch mal an einem anderen Tag kommt. Das ist ein wunderbares Lied. Haben wir noch ein Lied, das wir oft zusammen aufnehmen können? Ansonsten Herr der Herren. Da kann man auch gut zu laufen. Sonntags früh, ich habe immer 5 Lieder mehr, als mein Vater zulässt. Deswegen dachte ich, das sind dann auch dann unendlich viele. Wir haben jetzt über Jesus gehört, Prince of Peace, Herr der Herren. Und das Thema, was mir vorgegeben wurde, ist Teufel. Es hat geheißen, Karfreitag, Jesus ist tot. Ostern ist die Auferstehung, zwischendrin. Gib dem Teufel nicht das letzte Wort. Ein bisschen länger das Thema als nur Teufel. Als Jurist kennt man das letzte Wort. Das steht im Gesetz drin. Das steht ausdrücklich drin im Paragraph 258 StPO. Der Angeklagte hat das letzte Wort. Wenn bei einem Gerichtsverfahren für eine Strafsache der Angeklagte nicht das letzte Wort bekommen hat, sondern danach noch der Staatsanwalt was diskutiert hat, kann das Verfahren komplett gekippt werden, weil der Angeklagte hat das letzte Wort. Es hat eine gewisse Bedeutung, das letzte Wort. Wenn ich was in den Raum reinrufe und es dann unwidersprochen bleibt, halt das nach. Der Teufel will das letzte Wort. Er will die letztendlich, dass es nachhalt, was er sagt. Bei uns Menschen, die letzten Worte drücken oft auch eine Lebensphilosophie aus. Wenn man jetzt mal die letzten Worte berühmter Menschen sich anhört, das ist dann Martin Luther, hat das letzte Wort überliefert, gesagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, du treuer Gott. Wenn man sowas als letztes sagt, sehr gut. Konrad Adenauer hat gesagt, da gibt's nichts zu weinen. Schön fand ich Johannes Paul II., der hat gesagt, lass mich zum Haus des Vaters gehen. Also er wollte offensichtlich. Sehr gut fand ich Alexander der VI., das ist auch ein Papst, im Jahre 1506 ist er gestorben, der hat gesagt, ja, ich komme, einen Moment noch, als letztes Wort. Wenn ich über den Teufel predigen soll, dann muss es trotzdem auch ein bisschen lustig sein. Die letzten Worte eines Sportlehrers, alle Speere zu mir. Okay, mehr davon jetzt nicht. Und ein Charles Darwin, ich habe kein bisschen Angst vor dem Sterben, aber im Verhältnis zu Martin Luther hört sich das nicht gut an. Der Teufel wünscht sich das letzte Wort, dass es nachhalt, dass es sich mit ihm beschäftigt. Juristisch wieder. Im Grundbuch, nur was als letztes drinsteht, ist das, was gilt. Alles andere ist die Geschichte und das letzte ist das, was jetzt den Fakt gibt. Oder wenn man Aktualisierungen hat, die neueste, das letzte, nur das zählt. Gott war am Anfang. Das erste Wort kann man ihm nicht mehr wegnehmen. Der Teufel versucht jetzt trotzdem irgendwo gleichzuziehen. Er will das letzte Wort haben. Er will das erste kann er nicht mit Gott mehr teilen sich. Er muss also als Pendant will er das letzte haben. Wenn du Gott das erste gibst in deinem Leben, ist die Hälfte schon mal gut. Jetzt kommt es auf das letzte drauf an. Man sagt auch mit dem Spruch, seht ihr Ende an. Also eigentlich ist es eine Predigt, die könnte man einer Beerdigung halten vielleicht, von der Thematik. Das letzte Wort hat immer was mit Schlagfertigkeit zu tun. Wenn man diskutiert, der letzte ist schlagfertig, eine andere sagt, Mist, wäre mir auch noch eingefallen, wenn ich eine Stunde länger Zeit hätte. Das letzte Wort hat was mit Klugheit und Stärke durchaus zu tun. Und manche holen sich das letzte Wort durch ihre Macht und Stärke einfach. Selbstbestätigung. Der Stärkere hat das Recht, das letzte Wort zu sprechen, weil er dem anderen Mund tot machen kann. In der Ewigkeit später hat Gott das Sagen. Das letzte Wort des Teufels ist schon geschrieben. Es ist schon vorgegeben. Das heißt, warum kämpft er denn immer noch hier unten? Der Teufel hat also de facto nicht das letzte Wort, aber er kann in unserem Leben das letzte Wort haben. Und darum will er sich bemühen. Er hat nichts zu sagen, außer du gibst ihm Sprechzeit. Er hat nichts zu sagen, außer man gibt ihm Gelegenheit dazu. Und außer man hört ihm zu. Also gib dem Teufel nicht das Schlusswort. Gott gehört das erste und das letzte. Also was ist das Letzte? Was ist der letzte Akt? Der letzte Akt eines Theaterstückes ist der Höhepunkt des Ganzen. Der letzte Akt eines Lebens hat man selber in der Hand, was es sein soll. Das Letzte ist immer die Hoffnung oder die Liebe stirbt zuletzt oder die Hoffnung stirbt zuletzt. Das Letzte soll nicht was Negatives sein. Es soll nicht ein Versagen darstellen. Man arbeitet auf was hin und wenn dann am Schluss ein Versagen steht, das sollte nicht das Letzte sein. Der Tod sollte nicht das Letzte sein. Sonst sind wir wie Darwin, der Sterben als einziges Ziel hatte. Wir leben hier als Christen in einem Duell zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse. Und das, was zählt, ist nachher die Vollendung des Weges, also das Urteil, was am Schluss gesprochen wird, das letzte Gericht. Ihr merkt also, als Jurist braucht man nicht Theologie studieren, die ganze Bibel ist voll von Juristerei, ein Gesetzbuch. Gott will die letzte Änderung vornehmen. Gott will den Feinschliff geben. Gott will die Vollendung geben. Der Teufel kämpft aber drum. Gib dem Teufel nicht den letzten Gedanken des Tages. Was heißt jetzt dem Teufel geben? Sich mit was beschäftigen. Womit beschäftigt man sich zum Schluss? Quält man sich? Sorgt man sich? Kümmert man sich? Wofür gibt man sein letztes Geld aus? Wofür opfert man seine letzte Kraft? Der Teufel will mitreden. Er will einen Part bekommen. Und den kriegt er dann, wenn wir ihm diesen Part auch wirklich geben. Er hat die Illusion gehabt, er kann eine Palastrevolte machen und kann wie Gott gleich sein. Und er hat vielleicht auch noch hier auf dieser Erde ein bisschen das Gefühl, er könnte noch allmächtig sein, weil Gott ihm noch eine gewisse Zeit gegeben hat. Zum Beispiel fragte Gott ja auch, kommuniziert ja mit dem Teufel, hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Ah, ich werde anerkannt. Gott spricht mit mir. Ja, ich habe ihn gesehen, dein Knecht Hiob. Also er kommt sich wieder sofort als wichtig vor und es ist immer eine Art Selbstbehauptung, die er hier führt oder eine Selbstdarstellung. Und da braucht uns Menschen dafür, um sich als selbst darstellen zu können. Er war ja der Engel des Lichts gewesen, der die Anbetung vor Gott gebracht hat. Das heißt, er wollte die Anbetung für sich selber haben und das ist, was er jetzt auch will. Er will Zeit und Raum und Energie, dass wir uns an ihn hinwenden. Und was macht er oben? Er geht hin und ja, ich habe den Knecht Hiob gesehen, aber wenn es ihm nicht so gut gehen würde, wenn er weniger hätte, dann fängt er an anzuklagen und zu verklagen. Und das ist ja, was heute der Name des Teufels ist, der Ankläger ist er ja. Er ist der Durcheinanderbringer. Er sieht alles falsch, will eine falsche Perspektive die Sachen rücken. Er verschmäht die Kinder Gottes, er verachtet sie und verspottet sie, macht sich lustig drüber. Und er beleidigt die Kinder Gottes. Er ist so der gefallene Engel. Er ist eigentlich ein Versager. Er hat versagt, er hat versucht, er hat versagt, er hat es nicht geschafft, die Palastrevolte durchzubekommen. Er ist ein gefallener Engel, die Dämonen auch als gefallene Engel. Versagen, vielleicht nicht im Sinne jetzt der Welt, dass man sagt, was sehe ich als Versager an, sondern es ist die Perspektive, die geistliche Perspektive des Versagens, im göttlichen Sinne. Nicht im Sinne der Leistungsgesellschaft oder des Mammons. Er hat versagt, was seinen geistlichen Weg angeht. Er hat für die Ewigkeit komplett versagt. Und bei ihm ist die Ewigkeit auch schon vorgegeben. Da steht es in der Offenbarung drin, was mit ihm passiert. Von uns ist es nicht vorgegeben. Wir haben nicht versagt. Aber er möchte uns mitten in sein Versagen hineinziehen. Er will das letzte Wort haben, aber er kann es nicht haben. Denn im Unterschied zum Beispiel zu Gott, er ist nicht allmächtig, er ist nicht allwissend und er ist nicht allgegenwärtig. Da haben wir schon das Problem, der Teufel reibt sich auf, aber er kann es nicht. Er kann nicht gottgleich sein. Er hat nicht überall Zutritt. Und der Teufel als Versager, dann versucht er noch zu manipulieren, zu verführen. Da möchte ich mal die Stelle, wo man an den Teufel denkt, im Verhältnis zu Jesus, aus Matthäus 4, Vers 1 bis 11 mal lesen. Wer Bibeln dabei hat, jetzt kommen keine Witzchen mehr, jetzt kommen die Bibelstellen. Ich habe da noch einige davon. Also Matthäus 4, Vers 1 bis 11. Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Jetzt achten wir mal drauf, wer hat immer das letzte Wort? Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortet, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf nahm der Teufel mit in sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab, denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn der Schrift steht, vor dem Herrn, deinen Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Darauf ließ der Teufel von ihm ab und es kamen Engel und dienten ihm. Also nie das letzte Wort bei ihm gelassen, sondern steht was im Raum, was unwidersprochen ist. Er ist der Verführer. Er ist aber auch der Zweifel streut und sät. Jesus hat dem Zweifel den Geist in seinen Jüngern ganz hart gesagt, Satan hinter mir. So Markus 1,8, Vers 31 bis 33. Und er begann sie darüber zu belehren, dass der Menschensohn vieles erleiden und den Ältesten und den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden müsse. Er müsse getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er sagte das Wort ganz offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und begann ihn zu schelten. Und er wandte sich um. Und als er seine Jünger sah, schalt er Petrus mit den Worten, geh weg, Satan, hinter mich. Denn du denkst nicht das von Gott, sondern das, was von Menschen ist. Also 2 Sätze vorher hatte er noch Petrus hoch gelobt und da plötzlich, Satan, hinter mich. Also der zweifelnde Geist, der verführende Geist. Wir wissen, er ist zum Teufel geworden, als Engel des Lichts eigentlich, durch diese Palastrevolte, die zum Glück schiefgelaufen ist. Und Satan heißt jetzt auf Hebräisch Widersacher. In älteren hebräischen Glauben ist Satan ein böser Geist, ein Ankläger, ein Verführer, aber noch im Dienst Gottes. Ein Verführer im Dienste Gottes. Das ist uns recht unverständlich, finde ich. Von der hebräischen Theologie ist es einfacher, dass wirklich Satan auch ein Geist ist, der Gott dienend. Ich tue mir damit schwer zu sagen, Satan ist ein Diener Gottes. Später wurde er dann zum eigenständigen Gegner und zum Prinzip der Sünde und zum Empörer gegen Gott, wenn man das Neue Testament anschaut. Der dann den Menschen den Kopf verdreht, was vorgaukelt, was vorspielt. Und der die Menschen gegen Gott aufwiegelt. Jetzt in der ganz neuen, wenn man jetzt gehen würde, meine Kinder mit Star Wars und sowas hier, erst dann die Verkörperung des Prinzips des Bösen. Das ist die Fortentwicklung wahrscheinlich dann von Theologien. Und warum gibt Gott dem Teufel so viel Recht? Warum hat er so viel Freiheit, Spielraum und Entfaltungsmöglichkeiten? Warum hat er denn nicht gleich das Ende, was ja schon bekannt ist, doch einfach mal vorgezogen, Ende gemacht und Schluss aus? Und das ist aber das Prinzip mit dieser Freiwilligkeit, dass wenn ich nicht die Entscheidungswahl für uns Menschen habe, dann kann ich mich nicht freiwillig für irgendjemanden entscheiden. Und deswegen ist der Teufel eigentlich dafür da, dass wir uns zu Gott entscheiden können. So wenig es einem das lieb sein mag. Weil Gott will, dass jedes Wesen ihm freiwillig dient. Und die Freiheit ist das Prinzip Gottes, nicht der Zwang. Und dennoch fühlen sich die meisten Menschen, hat man so das Gefühl, nicht gerade zu Gott hingezogen, Freiwilligkeit. Weil offensichtlich die Verführung oder der Verführer besser ist. Der hat irgendwo mehr Reiz, ich weiß es nicht warum. Matthäus 6, Vers 6, 24 hat Jesus gesagt, niemand kann 2 Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist so vielleicht, wie der Teufel für uns als Kapitalisten am ehesten sichtbar ist. Wie weit dient man dem Geld? Den 2 Herren. Es ist, er tritt nicht offen auf. Wenn hier der Teufel auftreten würde mit Pferdefuß und Schwefelgestank kontinuierlich, wäre das recht einfach. Ah, hier ist böse, ah, hier ist gut, ich muss mich nur richtig entscheiden. Aber es ist ja die Verführung, es ist die Lüge, die ja die Entscheidung manipuliert wird. Und im Gegenzug zu dem Geld, was erstrebenswert erscheint in der heutigen Welt, ist Gott immer so leicht zu übersehen. Er ist unauffällig, weil er es nicht nötig hat, jemandem was zu beweisen. Weil er niemanden von sich überzeugen will. Und weil er niemanden fertig machen will. Jesus als Auferstandener ist nur seinen Jüngern erschienen. Warum hat er denn nicht dem Pilatus nochmal eine Rede gehalten oder dem Herodes? Warum hat er es nicht der Welt bewiesen? Ich bin jetzt da und nur seinen Jüngern und dem Kreis gezeigt. Er wollte der Welt nichts beweisen. Und er wirkt anders, als wir denken. Er wirkt im Verborgenen. Er hat ja einen langen Arm, er hat Zeit. Das ist, was mir so unangenehm ist, weil ich habe immer keine Zeit. Man lebt nur so 80 bis 120 Jahre und an Gott gibt ja so viel Zeit. Er wirkt im Stillen, manchmal eigenartig, manchmal ungewöhnlich. Er wirkt im Hintergrund in unserem Denken. Eine Geschichte, die mir in der Bibel sehr gut gefällt, zu dem Art des Auftretens Gottes, ist in 1. Könige 19, Vers 9 bis 14. Elia hat mit Gott gehadert und Gott sagte, geh mal in die Höhle, ich spreche zu dir da drüben in dem Gebirge Sinai. Dann ging er hin. Also dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch das Wort des Herrn erging an ihn: Was willst du hier, Elia? Er sagte: Mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Der Herr antwortete: Komm heraus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn. Also, da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch auch der Herr war nicht im Feuer. Also spätestens im Feuer hätte ich es gut gefunden eigentlich, dass er dann auch mal da gewesen wäre. Aber nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Da vernahm er die Stimme, die ihm zurief: Was willst du hier, Elia? Und das ist die Variation, wie ich Gott gerne erleben würde, es sind die davor, dieses Erdbeben, Donner und Feuer. Aber er muss nichts beweisen. Und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Wir würden die Leute so überzeugen, die Straßensituation wäre gar nicht notwendig, weil wir würden Gott sagen, hier Wolkensäule heute und dann ist auch das Ding vorbei. Aber wir können immer nur das Angebot geben zur freien Entscheidung. Und seine Wege sind halt nicht unsere Wege. Es gab bei den Rabbis mal eine Diskussion drüber, wo war denn in dem Moment, wo die Wolkensäule, wo ich gerade dabei bin, gewesen ist und die Kinder Israelit dann durchs Rote Meer gezogen sind, wo war denn da der Teufel? Warum hat er sich da nicht ein bisschen mehr drum gekümmert? Die gleiche Zeit wie hier. Genau. Da war er dann gut beschäftigt mit dem einen Mann und er kann nicht an allen Orten gleichzeitig sein. Heutzutage ist Satan das Sinnbild für das Böse. Er ist der Gegenspieler Gottes. Und er versucht immer wieder, gegen Gott zu kämpfen, aber er schafft es nicht. Er muss immer wieder sich zurückziehen, er muss neue Kräfte sammeln. Deswegen die Kinder Israeliten hatten wirklich ihre Ruhe gehabt. Was er hat, ist im Gegenzug, also er ist schwach, er ist nicht allmächtig, er kann nicht überall gleichzeitig sein, aber er ist stolz und bildet sich was ein und will Gott spielen. Also er sieht seine Unzulänglichkeit manchmal gar nicht oder er nimmt es gar nicht richtig wahr. Also er ist stolz als Eigenschaft. Ich gebe dir alle diese Reiche dieser Welt. Aber Gott ist der Erste und Gott ist der Letzte. Der Tod ist höchstens Vorletzter. Der Teufel kann auch allerhöchstens Vorletzter sein. Der Böse hat nicht das letzte Wort. Das Negative darf nicht das letzte Wort haben. Und Gott hat immer noch das Kommando. Was ist der größte Sieg des Teufels? Er hatte nach der Höllenfahrt Jesu, die jetzt von Goethe zum Beispiel beschrieben ist, ja der heutige Tag. In der Bibel kommt er ja nicht wirklich drin vor. Da sind 2, 3 Sätze drin im Kolosser und einmal noch an anderer Stelle im Neuen Testament, wo erwähnt wird, weil das ist ja nicht so wichtig. Die Predigt, die ich heute halte, ist nicht wirklich wichtig. Wir reden vom Karsamstag. Teufel interessiert uns eigentlich ja gar nicht mehr. Hat uns nicht mehr richtig zu interessieren. Er hat sich gefreut, ich habe gewonnen. Er ist gekreuzigt, er ist tot, er kommt zu mir. Und was für eine Blamage das gewesen sein muss, als er dann gemerkt hat, ich habe dem gar nichts zu sagen. Der kommt hier, predigt, alle Gefangenen gehen raus und ich sitze nachher da und bin dann selber gefesselt. Das war so der Karsamstag. Ich denke, da ist der Stolz nochmal gut gebrochen worden von Satan. Und heutzutage, was macht er? Er tritt nicht im Pferdefuß auf. Er lässt die Welt glauben, er existiert auch gar nicht. Der liebe Gott ist irgendwas ein alter Mann im Himmel, die Engelchen haben Putten hinten, Flügelchen und fliegen in barocken Schlössern rum und der Teufel ist nicht existent. Das heißt, ich kann ja jemanden viel besser versuchen, wenn er mich gar nicht kennt, wenn er gar nicht drauf achtet auf mich. Da lese ich mal, warum das letzte Wort er nicht haben kann. Jesaja 11, Vers 6 bis 9. Ich habe es gut, ich habe die Bibelstelle alle ausgedruckt, ihr müsst nachschlagen. Also er hat nicht das letzte Wort, weil es steht ja in der Bibel drin, wie das letzte aussieht. Und das gefällt mir sehr gut. Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panther liegt beim Böcklein, Kalb und Löwe weiden zusammen, ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bären freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind, der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter und das Kind steckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg, denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. Das ist der Zustand, wenn Satan gebunden ist und nicht auf dieser Welt ist. Wenn wir jetzt sehen, okay, ist der Zustand augenblicklich existent? Nicht wirklich, die Anwälte haben noch was zu tun. Es gibt noch Verbrechen auf dieser Welt. Das heißt, an dieser Stelle vom Jesaja kann man immer merken, ist Satan noch existent? Macht er noch was? Oder ist er schon doch wirklich verschwunden, wie er manchmal Glauben macht? Wenn Menschen von Jesus hören und sich frei entscheiden für ihn, dann hat er seine Macht verloren. Jesus verurteilt die Grausamkeit, verurteilt den Materialismus. Das Reich, was ich gerade, dieses Kind und Böcklein und Schlangenloch und alles im Frieden, das ist das Reich Jesu. Das ist das, was er aufbauen will. Das entspricht nicht dem, was der Satan haben möchte. Für Satan, er will uns unterjochen. Er will er sich im Mittelpunkt stellen. Nicht auf freier Entscheidung, sondern auf Manipulation. Aber dieser Satan muss vor Jesus kapitulieren. Das letzte Wort Satans kennen wir daher auch schon. Kapitulation. Weil jedes Knie muss sich vor Gott beugen. Sein Ende ist vorgegeben und er muss bedingungslos kapitulieren. Weil Gott ist stärker als der Teufel. Gott kann mehr als der Teufel. Und Jesus ist stärker als der Teufel. Er ist stärker als die Angst, die er verbreitet, der Teufel. Und Jesus selbst hat auch mitbekommen, wie Satan vom Himmel gefallen. Also steht hier im Lukas 10, Vers 18, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Er ist der Sieger über Satan. Er ist viel überlegener. Und eines der letzten Worte Jesu waren, mir ist gegeben alle Macht auf Himmel und auf Erden. Also er ist auch hat auch alle Autorität. Jesus ist immer in der Überzahl. Oder mit Jesus sind wir in der Überzahl. Und wenn Jesus in der Zeit, wo er auf der Erde war, dem Teufel begegnet ist, dann hat er nie einen fröhlichen Plausch mit ihm gehalten. Er war immer schroff. Und wenn es der Teufel in Petrus war, wo dann Satan hinter mir heißt. Er hat den Dämonen nicht großartige Gesprächsgrundlagen gebeten und die Möglichkeiten in Diskussion mit ihm zu. Er war schroff und war wirklich hart zu denen. Er bedrohte sie mit Worten. Wenn man auf diesem Fundament, auf dem Sieg Jesu steht, dann kann man sagen, wir als Fundamentalisten, das ist ein Fundament, was ich haben möchte. Und durch diesen Karfreitag und Karsamstag ist dieser Einbruch in das Reich des Bösen, der Zusammenbruch des Reiches Satan eigentlich dann endgültig besiegelt gewesen. Sodass wir heute, wenn wir sagen Karsamstag, ist wenigstens dann der Zusammenbruch des Reiches Satans. Das kann man auch vielleicht doch feiern. Ein paar Lieder dafür haben wir ja. Was mir hier an Bibelstellen noch gefällt für den endgültigen Sieg Jesu ist Offenbarung 1, Vers 17 bis 18. Als ich ihn sah, also jetzt schreibt der Schreiber Johannes, als er dann Jesus begegnete, als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Und der Lebendige, ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Also Satan hat nicht das letzte Wort, er hat schon am Karsamstag seinen Schlüssel abgeben müssen. Er hat uns, dann in Kolosser 1, Vers 13 bis 14, er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Durch ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Karsamstag, Vergebung der Sünden. Und deswegen, wir sollten mit Jesus einen Pakt schließen. Ich hoffe, wir haben das auch alle gemacht, die wir hier sind, uns an ihm anzuschließen und sagen, ich stehe bei dir, denn wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Da sind auch alle Bindungen, alle Manipulationen, die Satan uns unterjubelt, beseitigt. Also wir sollen uns auf die Seite des Siegers stellen. Wer sich auf die Seite des Verlierers stellt, der kennt sein Ende schon. Was wir als Problem ist, der Teufel ist ja nicht doof. Er kennt sein Ende. Warum denkt er denn immer noch, er kann den Kampf gewinnen? Warum kämpft er denn immer noch? Er versucht es immer noch. Er provoziert, er lockt dann aus der Reserve, er versucht einen weiterhin. Man hat ja nicht die Ruhe, wenn ich mich jetzt für Jesus entschieden habe. Und da ist eine Geschichte, doch jetzt nicht aus der Bibel. Zwei Europäer sind in Afrika auf Urlaubsreise. In einem Nationalpark schlagen sie ihr Zelt auf. Mitten in der Nacht kreuzt ein Löwe auf und zerrt einen der beiden brutal aus dem Zelt. Übel zugerichtet wird er später aufgefunden. Der Direktor des Nationalparks meint, so etwas habe ich noch nie erlebt, dass unsere Löwen Menschen angreifen. Man sucht den Löwen und findet ihn tot und stellt fest, der Löwe wurde vor Tagen schon angeschossen und war lebensgefährlich verletzt. In diesem Zustand konnte er sich nicht mehr über andere Tiere hermachen, er war zu langsam. Deshalb griff er wehrlose Menschen an. Also sagt der Direktor, natürlich, verwundete Löwen greifen Menschen an. Und das ist vielleicht das Bild für Satan. Er ist schon besiegt. Er rennt jetzt rum als brüllender, verwundeter Löwe und schlägt nur noch um sich. Er hat nur auf dieser Erde noch Machtbereich. Er hat sie im Himmel nicht mehr, in der Hölle offensichtlich auch nicht. Da ist Jesus ja auch. Und hier auf der Erde ist seine Zeit auch abgelaufen, ein Auslaufmodell. Weil das Reich Gottes wächst und breitet sich aus. Satanreich ist schon klar, wo das hingehen muss. Und Jesus sagt selbst, ich baue meine Gemeinde und die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen. Aber es gibt sie trotzdem noch, diese Hölle, und ist negativ. Und es gibt diesen Satan noch. Er hat ihn nicht beseitigt, sondern er hat es nur besiegt und das Ende vorgegeben. Gott bleibt und Gott tut, was er tut, ohne dass wir seine Wege unbedingt manipulieren können. Wir können ihn verspotten, wir können kritisieren und verachten, aber er muss sich unseren Wegen nicht anpassen. Deswegen, ich hätte es vielleicht anders gemacht, aber wahrscheinlich nicht richtiger. Ich hätte den Teufel, warum hat er nicht gleich besiegt? Warum müssen wir uns hier noch mit ihm rumschlagen? Aber Gottes Wege sind unergründlich. Gott lässt sich nicht provozieren, er lässt sich nicht beleidigen, er lässt sich nicht spotten. Und was der Mensch erntet, er sät, das wird er ernten. Und selbst wenn wir alle nicht da sind und die Erde nicht mehr da ist, wird Gott immer noch da sein und sein Wort wird weiterhin gelten. Er ist das Letzte, er hat das letzte Wort. Nicht Satan, dessen letztes Wort Kapitulation ja schon vorgegeben ist. Und so kam auch Jesus, egal ob es den Juden gepasst hat, egal ob es Herodes den Römern gepasst hat, egal ob er erwartet wurde oder ob Leute bereit für ihn waren, Gott hat zu dem Zeitpunkt ihn hingeschickt gehabt auf die Erde, zu dem Zeitpunkt, an dem es für ihn richtig war, an dem es gepasst hat. Er ist Gott, er ist Herr und er bleibt Gott. Herr der Herren. Und jeder Mensch, der auf die Welt kommt, kommt in dieses Reich, was augenblicklich noch Satans einziger Bereich ist, in Satans Reich sozusagen rein. Wir kommen, wenn wir auch geboren werden, in diese Welt, die noch nicht an sich erlöst ist. Weil wir haben den Zustand, wie Jesaja beschreibt, noch nicht. Wir sind also immer noch in diesem Reich Satans, in Anführungszeichen, wo sich das Reich Gottes aber durch uns ausbreitet. Erst durch die Wiedergeburt wird man Kind Gottes und verlässt dieses Reich Satans. Er kann uns dann zwar noch beleidigen, bedrücken, Anfechtungen oder verschmähen oder verspotten, aber Jesus herrscht über uns. Wir sind nicht mehr ihm untergeordnet. Und der Teufel muss weichen. Und da steht in 1. Johannes 3, Vers 8, wer die Sünde tut, stammt vom Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Der Sohn Gottes aber ist erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jeder, der von Gott stammt, tut keine Sünde, weil Gottes Same in ihm bleibt. Er kann nicht sündigen, weil er von Gott stammt. Daran kann man die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels erkennen. Jeder, der die Gerechtigkeit nicht tut und seinen Bruder nicht liebt, ist nicht aus Gott. Das Gleiche, wie man die Welt sieht und die Umwelt. Wo der Bär und die Kuh noch nicht im Frieden zusammenherrschen, sind wir noch nicht in der Vollendung angekommen. Jesus trieb die Teufel aus. Er war stärker. Und austreiben ist nicht was Fröhliches, Liebes, Nettes, sondern es ist eine Gewalthandlung. Er treibt die Teufel aus. Er hat wie so ein Insekt, was man loswerden will, so eine Wespe oder sowas. Und er musste immer wieder die Teufel austreiben. Er hatte alle Nase lang zu tun, armes Evangelium predigen, Kranke heilen und Dämonen austreiben. Also selbst wo Jesus direkt im Umfeld war, sind die trotzdem immer noch überall diese gewesen. Also er kam nicht drum hin, dauernd Teufel auszutreiben. Die Pharisäer hatten keine Macht, die Teufel auszutreiben. Weil sie gaben nicht Gott recht, sie gaben ihm nicht die Ehre und die haben ihrer Religion gedient und nicht Gott. Wer das Evangelium predigt, ob auf der Straße draußen oder woanders, wer von Gott von ganzem Herzen dient, wer sich vom Geist Gottes leiten lässt, der greift das Reich Satans an. Der ist dann, muss man auch Gewalt antun im Reich. Er gibt dem Teufel nicht das letzte Wort. Er gibt dann nicht die Autorität Satan, sondern er steht unter der Autorität Gottes. Und jetzt, wenn nicht jeder von uns Evangelist ist, auf der Straße draußen arbeitet, dann auch im eigenen Bereich mit Problemen. Wenn man ein Problem hat, wem gibt man das letzte Wort? Was ich meinte, wo sitzt man abends da und grübelt drüber nach? Gibt man dem Problem das letzte Wort, was man jetzt vor sich hinschleppt? Oder sagt man dem Problem lieber, ich habe einen großen Gott, danke Gott. Und gibt Gott das letzte Wort. Also sage deinem Problem, dass du einen großen Gott hast und wechsle die Perspektive. Nicht dem Problem am Schluss des Tages das letzte Wort geben. nicht der Verführung, nicht der Manipulation, der Sorge, die man am Schluss einmal auf einen kommt, sondern Perspektivwechsel und eine Aufbruchstimmung. Gott, Problem, kümmert euch drum. In Markus 5, Vers 9 ist, wo Jesus diese, auf der anderen Seite des Sees Genezareth, eine Dämonenaustreibung wieder mal tägliches Geschäft hatte. Und da ein Dämon sagten, wer seid ihr? Legion, wir sind viele. Tolle Angeberei. Hier sind wir, haha, wir sind viele. Die Dämonen wollen Angst machen, sie imponieren, sie drohen. Die Probleme bei uns rum werden immer größer. Es protzt eine Angeberei, Stolz, es will erdrücken und einschüchtern. Wir sind viele, wir sind die Mehrheit, du hast gar keine Chance. Wir sind die Masse, wir sind übermächtig, wir sind die Autorität. Oder in Sachen, wir haben das Geld, wir haben die Mittel, wir haben hier das Sagen. Wir sind viele. Da kann man sich, wir können alles, wir können uns das leisten. So treten die auf gegenüber Jesus. Wir sind viele. Und er ist einer. Er ist größer, er ist mehr und sie müssen dann gehen. Wir sind viele. Wir können diesen, wir sind viele, oh, das ist zu viel für mich, das kann ich nicht. Oder wir können sagen, Gott, allmächtig und ihr, all, nein. Also, wir sind viele. Lassen wir uns einschüchtern, schauen wir auf die Sachen, wo groß erscheinen wollen. Oder schauen wir auf uns und sagen, nein, ich kann ja gar nichts dagegen, ich habe ja keine Fähigkeiten, ich habe nur Mangel, hier klappt ja gar nichts richtig. Wir müssen überlegen, wo die Perspektive ist. Stehen wir mit Gott oder stehen wir mit Jesus da? Dann sind wir mit dem Allmächtigen. Oder sind diese vielen und diese Masse irgendwie für uns ein Einfluss? Da gefällt mir sehr gut die Stelle aus 2. Könige 6, Vers 8 bis 23. Das ist eine meiner Lieblingsstellen der Bibel. Ich lese sie mal komplett vor. Also es war wieder üblicherweise Heerscharen reisen nach Israel rein, plündern. Und der König von Aram führte Krieg mit Israel. Er verabredete es mit seinen Untergebenen, an einer bestimmten Stelle einen Hinterhalt zu legen. Aber der Gottesmann ließ dem König von Israel sagen, hüte dich, an jener Stelle vorbeizugehen, denn die Aramäer liegen dort im Hinterhalt. Also, Prophet, gute Arbeit getan. Der König von Israel schickte nun Späher an die Stelle, die ihm der Gottesmann genannt und vor der er ihn gewarnt hatte, und nahm sich dort in Acht. Als das nicht nur einmal oder zweimal geschah, wurde der König von Aram beunruhigt. Er rief seine Untergebenen und fragte sie, könnt ihr mir nicht angeben, wer von den Unsrigen zum König von Israel hält? Da muss ein Spion sein. Propheten, die irgendwie voraussagen können, konkrete Sachen und nicht nur irgendwas in 20 Jahren Zukunft, kann es doch nicht geben. Da sagte einer von seinen Leuten, niemand, mein Herr und König, sondern Elisha, der Prophet in Israel, verrät dem König von Israel, was du in deinem Schlafzimmer sprichst. Da befahl er, geht und erkundet, wo er sich auffällt, damit ich ihn festnehmen lasse. Man meldete ihm, er ist in Dothan. Er schickte also Pferde und Wagen und eine starke Truppe dorthin. Sie erreichten die Stadt in der Nacht und umstellten sie. Als der Diener des Gottesmanns am nächsten Morgen aufstand und hinaustrat, hatte die Truppe die Stadt mit Pferden und Wagen umstellt. Da sagte der Diener zu seinem Herrn, wehe, mein Herr, was sollen wir tun? Das sind viele. Stadt ist umstellt. Wir sitzen hier drin. Doch dieser sagte, fürchte dich nicht. Bei uns sind mehr als bei ihnen. Da betete Elisha, Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Und der Herr öffnete dem Diener die Augen. Er sah die Berge ringsum, Elisha voll von feurigen Pferden und Wagen. Als dann die Aramäer anrückten, betete Elisha zum Herrn und rief, schlag doch diese Leute mit Verblendung. Und der Herr schlug sie auf das Wort Elishas hin mit der Verblendung. Daraufhin nahm Elisha sagte Elisha zu ihm, das ist nicht der richtige Weg und nicht die richtige Stadt. Folgt mir, ich werde euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Er führte sie aber nach Samaria. Als sie dort angekommen waren, betete Elisha, Herr, öffne ihnen die Augen, damit sie sehen. Der Herr öffnete ihnen die Augen und sie sahen, dass sie mitten in Samaria waren. Sobald nun der König von Israel sie erblickte, rief er Elisha zu, soll ich sie totschlagen, mein Vater? Doch dieser erwiderte, töte sie nicht. Erschlägst du denn jene, die du mit deinem Schwert und Bogen gefangen nimmst? Setz ihnen Wasser und Brot vor, damit sie essen und trinken und dann zu ihrem Herrn zurückkehren. Der König gab ihnen reichlich zu essen und zu trinken und entließ sie zu ihrem Herrn. Seitdem kamen die aramäischen Streifscharen nicht mehr in das Land Israel. Wir sind viele. Der Diener sah, was vor Augen ist. Der Prophet sah, wir sind viele. Wir sind bei Gott. Sage dein Problem, dass Gott ein großer Gott ist. Dass Gott ein starker Gott ist. Dass er schon alles in der Hand hat, weil du ihm ja alles übergeben hast. Gott steht am Anfang Das ist ausgemacht. Das Anfang können wir nicht mehr ändern. Das ist gut so. Und der steht auch am Ende. Antworte dein Problem mit Gott. Reagiere auf dein Problem mit Gott. Und lass Gott dein Problem lösen und antworten. Und beende den Tag nicht mit Problemen, sondern mit Gott. Jesaja 43, Vers 7. Denn jeden, der nach meinem Namen benannt ist, habe ich zu meiner Ehre erschaffen, geformt und gemacht. Du bist für Gott eine Lösung seines Problems. Gott hat dich gemacht, er hat dich gewollt. Geh auf die andere Ebene. Nicht mit Problemen, sondern Gott will, dass du da bist. Dann Gott will, dass du auch dein Leben durchleben kannst. Von Gott kommt die Kraft und die Hilfe dazu. Sage dein Problem, dass du einen großen Gott hast, dass Gott bei dir ist und dass du mit ihm regierst, weil er es auch dir zugesagt hat, dass er dich zu seiner Ehre erschaffen und geformt hat. Und erlaube nicht, dass Satan das letzte Wort hat, dass nicht die Probleme das letzte Wort haben oder irgendwelche Menschen im Leben das letzte Wort haben. Wenn Probleme da sind, frag, was sagt Gott dazu? Und dann spreche diese Worte Gottes zu den Problemen aus. Der Teufel hat dann kein Recht mehr zu reden und muss schweigen. Letzten Worte Jesu. Man denkt immer, es ist vollbracht. Vater, deine Hände begebe ich meinen Geist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber das ist wahnsinnig. Ich wollte die zwei Stellen der Bibel, wo die letzten Worte Jesu drinstehen. Also in Lukas steht es genauso drin wie im Markus. Deswegen lese ich aus Apostelgeschichte 1, Vers 7 bis 8 und Markus 16. Die letzten Worte Jesu, die er auf der Erde gesprochen hat. Er sagte zu ihnen, euch steht es nicht zu, Zeit und Frist zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und seine Wolke nahm ihn auf und entzog in ihren Blicken. Das ist noch besser als die gestorbenen Martin-Luther-Worte. Und die beste finde ich, was auch wieder passend ist, gibt dem Teufel das letzte Wort, dass die letzten Worte Jesu komplett sogar gegen den Teufel gingen. Markus 16, 15 bis 19. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden, und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Das sind doch gute Lehren.
Genau. Gib nicht dem Teufel das letzte Wort, sondern orientier dich an dem.